Fotografix News platzt heute aus allen Nähten. Es gibt zwei neue Kameras, zwei Objektive von Sigma, die neuen Otis-Linsen von Zeiss und es gibt einen neuen Tele-Superstar bei Sony. Ich fasse euch alles zusammen. Auf geht's! Hallo und willkommen zurück. Ich halte mich mal ein bisschen kurz. Abonniert unseren Kanal, um uns zu unterstützen und natürlich um meinen Kamerabericht zur OM3 von OM System am Sonntag nicht zu verpassen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und nun ein paar Worte zu unserem Sponsor. Denn Fotokoch und die aktuellen Neuheiten der CP Plus 2025 unterstützen dieses Video. Warum das so ist? Ihr könnt alle neuen Kameras und Objektive bereits bei Fotokoch vorbestellen. Außerdem gibt es bei unserem Partner ausführliche Hands-on-Videos und Testberichte zu den Neuheiten auf der Homepage. Die helfen euch sicherlich weiter, wenn ihr aktuell noch unschlüssig seid. Fotokoch hat uns fantastischerweise auch wieder einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt. Für relativ kurze Zeit bekommt ihr dabei über den Gutscheincode FOTOGRAPHIX50, kleingeschrieben und zusammen und mit PH natürlich auch, einen Rabatt von 50 Euro auf alle Produkte ab 1000 Euro Bestellwert. Noch ein Hinweis, der Code gilt natürlich für alle Produkte, nicht nur für die neu vorgestellten Neuheiten. Starten wir mit der größten Überraschung, die ich persönlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, der Sigma BF. Und ja, wie soll ich die beschreiben? Als puristische Vollformat-Kompaktkamera mit L-Mount-Bajonett. Sigma hat dabei die Anzahl der Bedienelemente auf ein Minimum beschränkt. Es gibt keinen Sucher und das Display ist weder klapp- noch schwenkbar. Im Vergleich zu Kameras wie der Sigma FP hat man das Menü zudem ein wenig verschlankt, sodass wichtige Einstellungen wie die Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit und auch die Belichtungskorrektur laut Herstellerangaben möglichst schnell und mit nur einer einzelnen Fingerberührung erreichbar sind. Sigma CEO Katsuto Yamaki nennt sie daher die am einfachsten zu bedienende Kamera und spricht von einem radikal einfachen Design. Spannend finde ich zudem, dass die Knöpfe ein haptisches Feedback geben, womöglich über leichte Vibrationen, wie man das etwa vom Smartphone oder auch von so Autos mit Touchdisplay, wo man dann ewig nach der Klimaanlage suchen muss, kennt. Gefertigt wird die BF zudem aus einem einzigen Block Aluminium, daher wiegt sie auch 388 Gramm und ist etwa 13x7x3,5 cm groß. Das ist wirklich, wirklich kompakt, wenn wir uns daran erinnern, dass ein Vollformatsensor mit 24,6 Megapixeln Platz im Gehäuse findet. Dieser arbeitet zudem mit einem Hybrid-Autofokus, der laut Sigma auch Menschen, Hunde und Katzen erkennen kann. Zur Anpassung der Fotos in der Kamera stehen zudem 13 Farbmodi zur Verfügung, die man dann auf dem Display überprüfen kann. Apropos Display, hier gibt es nicht wirklich was Spannendes. Die Auflösung ist mit 2,1 Millionen Bildpunkten in Ordnung. Über einen Sucher gibt es ja wie bereits leider nichts zu erwähnen. Was noch durchaus spannend ist, die kleine Kamera kann 6K-Videos bei 30 Bildern pro Sekunde in L-Log und den Codecs H.264 und H.265, also auch in 10-Bit aufnehmen durch Ausbauformat für so ein kleines Gehäuse. Klingt aber auch jetzt schon nach Überhitzungsproblemen, ist natürlich nur Vermutung, das muss man dann in Tests noch sehen. Was die Sigma BF noch besonders macht, statt auf Speicherkarten setzt man auf eine 230 GB große SSD, auf der 14.000 JPEGs und 4.300 RAW-Files Platz finden sollen. Ein mechanischer Verschluss fehlt, genauso wie ein Bildstabilisator. Für die Kamera, die übrigens erst im April in den Handel kommt, verlangt Sigma jetzt stolze 1.999 US-Dollar. Ein Europreis liegt uns aktuell leider noch nicht vor, wird aber meiner Schätzung zufolge ein bisschen höher sein. Was sagt ihr dazu? Also zur neuen Kamera. Ich hatte auf den Sigma Days letztes Jahr oder war es schon vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, mal die Sigma FP-L in der Hand und fand sie wirklich interessant. Aber auch echt sehr, sehr speziell von der Bedienung her, ist eben was anderes, wenn man eine größere Kamera mit einem guten Handgriff hat. Das scheint bisher auch auf die neue BF zuzutreffen. Sicher gehen kann ich mir natürlich nicht. Falls ihr sie schon in der Hand habt oder eine Meinung habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Weitaus weniger kurios, aber dafür umso beeindruckender ist die neue S1 R2 von Panasonic. Die wurde ebenfalls vergangene Woche vorgestellt und arbeitet mit einem neu entwickelten, rückseitig belichteten CMOS-Sensor mit Dual Native ISO. Und dieser löst mit 44,3 Megapixeln auf und somit gibt es nicht, wie im Vorfeld spekuliert, noch viel, viel mehr Pixel. Na gut, außer ihr nutzt den hochauflösenden Modus, in dem die Kamera intern mehrere Bilder für Aufnahmen mit 177 Megapixeln zusammenrechnet. Da ist man dann schon auf Hasselblatt-Niveau oder sogar noch darüber. Um das möglichst ohne Artefakte zu schaffen, kann die Kamera Serienaufnahmen mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Panasonic richtet sich also wirklich an anspruchsvolle Fotografen und lässt daher auch den Tiefpassfilter weg. Interessante Entscheidung, kurze Erklärung, ein Tiefpassfilter wird eigentlich eingesetzt, um störende Moiré-Effekte zu vermeiden. Ihr verringert allerdings auch die Schärfe des Sensors und so könnt ihr in der S1R2 die volle Detailauflösung des Sensors nutzen. Für einen derart scharfen Sensor brauchen wir dann natürlich auch einen guten Autofokus. Und hier hat das Vorgängermodell ja mit seinem Kontrastautofokus viele Tester eher enttäuscht und abgeschreckt, oder beziehungsweise viele Kunden abgeschreckt. Wie aber auch mein Test der S5 II von Panasonic, den es auch immer noch auf YouTube gibt, zeigt, konnte der Hersteller mit dem neuen Phasenautofokus zu Sony, Canon und Nikon aufschließen. 779 Phasenmessfelder werden dabei mit einer KI-gestützten Echtzeit-Motiverkennung kombiniert und kann dann auch Personen, Tiere, Fahrzeuge und mehr tracken. Ebenfalls erwähnenswert ist der 5-Achsen-Bildstabilisator, der bis zu 8 Blendenstufen ausgleichen kann. Der geht aber fast schon unter, wenn man überlegt, wie viel es noch zu überzählen gibt über die Kamera. Denn die S1 R2 kann nämlich als erste Lumix-Kamera Videos in 8K bei 30 Bildern pro Sekunde und in 10 Bit aufnehmen. Alternativ gibt es 4K bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde sowie 6K bei 60 Bildern pro Sekunde. Das steht dann, wie bei Panasonic üblich, auch als Open-Gate-Videoformat zur Verfügung. Also im Bildverhältnis von 3:2 mit möglichst großem Bildwinkel und der höchsten Auflösung. Während OpenGate aktuell nur in 6,4K, wir können das überhaupt nutzen, wenn es so gering aufgelöst ist, zur Verfügung steht, soll es im Laufe des Jahres sogar 7,1K und dann auch 8,1K geben. Also ein Update will Panasonic dann noch rausbringen. Das ist schon echt stark, zumal ein integrierter Lüfter auch für lange Laufzeiten bei Videos sprechen sollte. Neben H.265 steht zudem auch ProRes mit bis zu 5,8K Auflösung zur Verfügung. Gespeichert werden kann alles wahlweise auf SD-Karten, CF Express B oder extern via SSD-Festplatten. Den Dynamikumfang gibt Panasonic mit 14 Blendenstufen im V-Log-Format an. Und noch ein Highlight für Filmer: über entsprechende XLR-Adapter auf dem Hot-Shoe lässt sich dann auch 32-Bit Float-Audio aufnehmen, quasi ein RAW-Format für Audiospuren. Das Gehäuse ist zudem wetterfest, bietet viele Anschlüsse inklusive vollwertigen HDMI-Anschluss, einen 3 Zoll Touchscreen mit 1,84 Millionen Bildpunkten, den man sowohl schwenken als auch neigen kann, einen OLED-Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten, 0,78-facher Vergrößerung und 120 Bildern pro Sekunde. Also kurz zusammengefasst, so ziemlich alles, was man in einer Hybrid-Vollformat-Kamera im Jahre 2025 so erwarten würde. Panasonic legt also echt ordentlich vor und konkurriert noch einmal stärker mit Modellen wie der Z8 von Nikon, der Sony A7 R5 oder der R5 II von Canon. Dafür kann man dann auch schon mal 3.599 Euro verlangen. In den Handel kommt die Kamera ab Ende März. Schreibt mir auch hier eure Meinung in die Kommentare. Es lässt auch weiterhin nicht nach an Neuheiten, aber das war ja während der CP Plus auch zu erwarten. Schauen wir nochmal zu Sigma, denn hier gibt es zwei neue Objektive. Einmal das 300-600mm f4 DJI-OS Sports. Das neue Teleobjektiv erscheint für den Sony E-Mount und für den L-Mount und bringt stolze 3.985 Gramm auf die Waage. Richtig gehört, fast 4 Kilogramm bei einer Länge von etwa 48 cm und einem Durchmesser von knapp 17 cm gibt es aber zumindest genug Angriffsfläche zum Festhalten. Das Gehäuse ist zudem wetterfest und besteht aus einer Magnesiumlegierung. Eine spezielle Beschichtung soll zudem die Hitze bei extremen Temperaturen vom Gehäuse fernhalten. Konstruiert ist das neue Objektiv aus 28 Elementen in 21 Gruppen und nutzt 13 Blendenlamellen. Die optische Qualität soll dabei laut Hersteller an Festbrennweiten erinnern. Noch ein paar spannende Dinge, da ich mich ein bisschen kurz halten muss. Es gibt eine Drop-In-Filterhalterung für 40,5 mm große ND- und Polfilter. Das Objektiv ist kompatibel zu Telekonvertern, die Brennweite dann auf bis zu 1200 mm erweitern. Und einen Bildstabilisator gibt es auch noch. Der OS 2 soll bis zu 5,5 Blendenstufen ausgleichen können. Ein Panning-Modus soll Mitzieher zudem einfach machen. Wollt ihr zuschlagen, solltet ihr 6.999 Euro vom Sparbuch auf euer Girokonto ziehen oder was auch immer ihr benutzt. Danach bräuchte ich auf jeden Fall auch einen kleinen Stabilisator für mein Konto. Budgettauglicher ist da schon das 16-300mm f3.5 bis 6.7 für APS-C-Kameras. Das Objektiv führt den ersten 18,8-fachen Zoom für spiegellose APS-C-Modelle ein und erreicht umgerechnet zu Kleinbild einen Brennweitenbereich von 24 bis 450 mm. Ein wirklich interessantes Reisezoom also, das mit einem Gewicht von 615 Gramm und einer Länge von etwa 12 cm auch noch ausreichend kompakt sein sollte. Preislich liegen wir hier bei 729 Euro, losgehen soll es ab April. Und ja, da wird man als Vollformatnutzer doch schon mal ein bisschen neidisch. Wollt ihr vorbestellen, geht das übrigens für den E-Mount, Canon RFS, Fuji X und auch für Kameras mit L-Mount. Und noch eine Eilmeldung quasi direkt von der CP Plus. Zeiss ist zurück und nicht mit Smartphone-Kooperationen wie sonst mit, ich glaube, Huawei war es, sondern mit Otus-Objektiven für spiegelloses Vollformat. Wie im Vorfeld bereits erwartet, erscheinen zwei Festbrennweiten mit 50 und 85 mm Brennweite. Jetzt ist klar, erscheinen werden sie für den Sony E-Mount, Nikons Z-Mount und Canons RF-Mount. Moment mal, Canons Vollformat RF-Mount. Yes, aber jetzt muss ich euch leider auch direkt wieder enttäuschen. Die Objektive kommen nämlich ohne Autofokus, übertragen aber zumindest elektronische Daten an die jeweiligen Kameras. Laut Zeiss ist das aber eine bewusste Entscheidung und keineswegs irgendwas Technisches, was sie nicht lösen konnten. Und ermöglicht es Fotografen, Zitat, ihre kreative Kraft mit ihrem handwerklichen Geschick zu verbinden. Naja, auf die Waage bringt das kleinere der beiden Objektive zumindest 677 Gramm. Die 85 mm Festbrennweite bringt es auf stolze 1040 Gramm. Gefertigt sind beide Objektive dafür aber aus Metall. Gegen Staub und Spritzwasser sollten sie ebenfalls geschützt sein oder sollen sie geschützt sein und Temperaturen von minus 20 Grad bis 55 Grad aushalten können. Um nicht die Marketingbeschreibung der Bildqualität von Zeiss zu wiederholen, möchte ich euch bei Interesse an dieser Stelle auf das Video der Kollegen von Petapixel hinweisen. Die sind einerseits echt begeistert vom Look und Feel der Objektive, finden optisch aber einige Probleme, etwa Farbänderungen im Bereich vor und hinter der Schärfeebene, die sich bekanntlich dann nur schwer nachher in Lightroom oder in einem anderen Programm korrigieren lassen, sowie Unschärfen selbst in der Bildmitte bei Offenblende. Ist also die Frage, ob Zeiss sich da nicht ein wenig verkalkuliert hat, denn das 50mm f1.4mm kostet 2.499 Euro und das 85mm f1.4mm schlägt mit 2.799 Euro zu Buche. Und das in Zeiten, wo selbst Hersteller wie Wildrox optisch womöglich bessere Festbrennweiten für unter 1.000 Euro anbieten, zumindest wenn man dann die Rabattaktionen mit einbezieht. Stichwort 135mm f1.8 Lab. Ich weiß ja nicht, schreibt mir auch hier eure Meinung in die Kommentare. News Nummer 5 ist die letzte für heute. Bleiben auch nur noch zwei Objektive von Sony übrig, also wieder im Doppelpack. Einmal präsentiert man mit dem 16mm f1.8G die vielleicht interessanteste Weitwinkel-Festbrennweite für die eigenen Vollformatkameras. Sony platziert das 16mm zwischen dem deutlich teureren 14mm f1.8 aus der G-Master-Serie und dem weniger weitwinkligen 20mm f1.8 aus der G-Serie ein. Schon daher ist es für viele Kunden und Kundinnen vielleicht interessant. Konstruiert ist es auf jeden Fall aus 15 Elementen in 12 Gruppen. 11 Blendenlamellen sollen für ein schönes Bokeh sorgen und mit einem Gewicht von 300 Gramm oder ungefähr 300 Gramm ist das 16mm f1.8 auch schön leicht. Die Länge von 7,5 cm und einem Durchmesser von 7,4 cm ist ebenfalls kompakt und sogar optische Filter lassen sich vorne ans Objektiv schrauben. Der Autofokus ist schnell genug, um die 120 Bilder pro Sekunde mit AF-Tracking bei der A9 III zu schaffen und für Videografen gibt es einen Blendenring mit D-Click-Funktion. Klingt alles ziemlich gut für 999 Euro. Ich würde sagen, gut gemacht, Sony. Und trotzdem stand das 16mm f1.8 ein wenig im Schatten von dem neuen Super Telezoom von Sony, dem 400 bis 800mm f6.3 bis f8. Dieses platziert Sony in der G-Serie und zielt damit natürlich auf Wildlife, Vogel- und Sportfotografen ab. Die haben bekanntermaßen ja dicke Oberarme und das neue Objektiv bringt stolze 2,5 Kilogramm auf die Waage und ist mit einer Länge von knapp 35 cm und 12 cm im Durchmesser auch echt gewaltig. Bei der Bedienung gibt es zudem viele Parallelen zum 200 bis 600 mm von Sony, falls ihr das schon nutzt. Es gibt drei Fokushaltetasten, einen Fokusring, einen Zoomring und diverse Schalter zur Steuerung von Funktionen. Die Konstruktion ist mit 27 Elementen in 19 Gruppen sehr aufwendig und auch hier gibt es 11 Blendenlamellen für ein schönes Bokeh, ein Bildstabilisator, ein 105mm Filtergewinde, eine Naheinstellgrenze von 1,7 Metern und ein wetterfestes Gehäuse sind ebenfalls mit an Bord und natürlich ist es auch kompatibel mit 1,4-fach und 2-fach Telekonvertern von Sony. Erhältlich ist das neue Objektiv ab Mitte März zu einem Preis von 2.999 Euro. Klingt erstmal viel, ist im Vergleich zu Sonys Telefestbrennweiten aber dann irgendwie günstig, wenn man so einen großen Brennweitenbereich abdecken will. Kleiner Videotipp noch am Ende, also nach diesem Video. Kai Wong hat das Objektiv schon getestet und ganz gut eingeordnet. Gibt's natürlich hier auf YouTube. Vorerst gibt es jetzt aber erstmal das Ende dieser Folge von Photographics News. Schaut doch Sonntag noch einmal vorbei und seht dann meinen neuen Kamerabericht zur Ohm 3 von Ohm System. Ich finde, der ist echt gut geworden. Falls ihr es nicht verpassen wollt, empfehle ich euch wie immer ein Abo. Dann kriegt ihr es direkt per Benachrichtigung. Bis nächste Woche Freitag oder auch bis Sonntag, egal wann ihr wollt, könnt ihr euch alle Neuheiten der CB Plus auf unserer Seite photographics-magazin.de reinfahren. Darunter Vorstellungen, Neuvorstellungen von Wildhawks, Leica, Laowa, Seven Artisans und. Wir versuchen immer mit Maus und Tastatur auf dem Laufenden zu bleiben und haben schon jede Menge Artikel online. Falls euch diese Folge auch ein bisschen so schnell war, dann empfehle ich euch da auch nochmal alles nachzulesen. Links gibt es ja immer in der Podcast- und Videobeschreibung. Checkt über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung auch nochmal die Neuheiten bei Fotokoch auf. Checkt über den anderen Link auch nochmal die Neuheiten bei Fotokoch aus. Denn die Unterstützung für unseren Partner bedeutet nämlich auch, dass ihr Photographics News unterstützt. Und dafür will ich euch jetzt schon ein dickes Dankeschön sagen. Also bis Sonntag und dann bis nächste Woche Freitag. Macht's gut und auf Wiederhören. Ciao.